Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, dass ich wieder nach Hemsbach eingeladen bin. Das war doch der Deal am ersten Tag. Sollt ihr nicht mit der Botschaft zufrieden sein, dürft ihr mich zum zweiten Mal einladen. Danke, dass ihr das damit hier bestätigt habt. Wenn ich mich nicht irre, bin ich nächsten Sonntag wieder unter euch. Man sagt so öfter, alle guten Dinge sind drei, richtig? Danke. Ja, das letzte Mal habe ich nur meinen Namen Elolo verraten und die Muttersprache Ewe und woher ich komme, Togo, Westafrika. Und ja, es ist offensichtlich, dass ich nicht in Deutschland geboren bin oder hier aufgewachsen bin. Ja, David nickt dazu. ja, aber ihr wart letztes Mal so vielleicht vorsichtig oder höflich, mich nicht zu fragen, ja, und was hat dich hierher getrieben, warum Deutschland und warum nicht woanders, etc. Ich antworte auch manchmal auf Fragen, die man an mich nicht stellt. Genau, und ich verrate euch das heute. Zu meiner Person nochmal, ich bin als fünftes Kind, afrikanische Eltern haben ja immer so viele Kinder, das fünfte Kind für meine Eltern geboren. Wir sind aber insgesamt sechs, zwei Mädchen und vier Jungs. Ich bin der Sohn Nummer drei. Okay, das ist ja schon mein Lebenslauf. aber unter meinen Geschwistern bin ich der Einzige, der hier in Deutschland bin. Alle sind noch zufrieden in Togo oder im westafrikanischen Raum, weil ich ein Typ bin, der gerne träume. Genau, als ich jung war, ganz jung, hatte ich den Eindruck oder den Traum, irgendwann mal mein Heimatland zu verlassen, irgendwo hinzu gehen, vielleicht Amerika oder Europa. Und mit 12 dachte ich, gut, Deutschland wäre gut, ein Land für mich. Vielleicht durch die Geschichte, keine Ahnung, aber ich hatte das schon mal oben in meinem Kopf. Eine Sache ist, einen Traum zu haben, die andere Sache ist, die Mittel dazu zu haben und diesen Traum in Erfüllung zu bringen. Ne? Und bis zu meinem Abschluss an der Uni damals hatte ich nicht die nötigen Mittel, um dann diesen Traum zu verwirklichen. Aber ich habe daran geglaubt. Und es ist jetzt ungefähr 15 Jahre, dass ich in Deutschland bin. Wie das zustande gekommen ist, dafür habe ich keine Zeit, heute drüber zu reden. Aber es ist einfach passiert, dass ich in einem Chatraum im Goethe-Institut in Togo damals einen Deutschen online getroffen habe und dann haben wir miteinander getauscht und er sagt, wo bist du gerade? Ich sage, ja, in westafrikanischen Togo. Er hat das nicht geglaubt und wollte das testen und hat mich dann angerufen. Und wir haben telefoniert, 30 Minuten. Und der Mann sagte, okay, Junge, was ist dein Traum im Leben? Ich sage, ich möchte gerne mein Studium in Deutschland weiterführen. Und wie in einem Traum hat er mich dann eingeladen, nach Deutschland zu kommen und zu studieren. Ja, und ich bin immer noch hier. Das Studium habe ich längst beendet und hier arbeite in der Christopher-Blinde-Mission als Projektmanager. Aber ja, die Botschaft, die ich heute mitgebracht habe, hat ein wenig mit dieser Einführung zu tun. Ich weiß sicher, ihr habt nicht vor, dieses Land zu verlassen, weil Deutschland so toll ist. Aber ich habe mich Gedanken darüber gemacht, was könnte diese Erwartung in euch erwecken, was euch passieren kann, etwas Erstaunliches hervorzurufen. Und ich habe eine coole Geschichte nachgedacht, weil ich dieses Land ein bisschen beobachtet habe. Und das ist hier, was ich euch vorstellen möchte. Stell dir vor, eines Morgens wird ein ziemlich offiziell aussehender Einschreibebrief von einem Postboten zugestellt. Beim Öffnen dieses Briefes stellt sich heraus, dass er von einem Anwalt in einer weit entfernten Stadt stammt Und darin steht, dass ein entfernter Verwandter von dir gestorben ist und dir dann ein großes Erbe hinterlassen hat. Diese Erbschaft wird es dir ermöglichen, dich sofort in Ruhestand zu setzen und für den Rest deines Lebens komfortabel zu leben und noch dazu für deine Kinder etwas Großartiges zu hinterlassen. Ja, nach Erhalt so einen solchen großartigen Briefes werden die meisten von uns sofort alles liegen lassen und gucken, wo soll ich diesen Anwalt finden und dann wie soll ich dann meine Erbschaft ankommen. Wenn das alles für dich ein bisschen großartig oder wunderbar anhört, habe ich eine gute Nachricht für dich. Weil ein Verwandter von dir gestorben ist und in seinem letzten Willen oder Testament hat er an dich gedacht und dir ein fabelhaftes Erbe hinterlassen. Er hat nämlich dir ein ganzes Königreich hinterlassen. Der Name dieser wunderbaren Verwandten ist Jesus. Und in seinem Willen oder in seinem letzten Willen, was wir heute das Neue Testament nennen, hat er dir Segnungen festgelegt, die dir gehören. Eines musst du es nur tun: Zeit zu nehmen oder Mühe zu machen, sie anzuerkennen und einzufordern. Das Neue Testament ist eigentlich die Charta oder die Charta unseres christlichen Lebens oder Glaubens. Wenn wir das Wort Testament verwenden, benutzen wir einen juristischen Begriff. Und darin ist zu verstehen, dass durch den Tod eines anderen etwas vermacht wurde. Das Neue Testament offenbart dir das gewaltige Erbe, das durch den Tod Jesus in unserem Namen zur Verfügung gestellt wurde. Es verkündet, dass wir Erben eines reichen Mannes sind. Und wir dürfen gerne dieses Erbe in Besitz nehmen. Es kann aber auch vorkommen, dass manche Menschen, nachdem sie so eine großartige Botschaft bekommen haben, ganz einfach nichts unternehmen. Es ist traurig. Ich möchte hier erwähnen, ich bin kein Wohlstandsprediger, aber ich denke, was wir oder die Botschaft, die wir verstehen oder heute verstehen müssen, ist die Botschaft des Königreiches. Jesus hat uns gesagt in Matthäus 24, Vers 14, und dieses Evangelium vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet werden zum Zeugnis aller Völker. Und dann wird das Ende kommen. Es geht um die Botschaft des Reiches Gottes. Genau. Lange Zeit haben wir diese Botschaft nicht so richtig interpretiert und haben das einfach nur reduziert auf das Evangelium zu verkünden, was auch eine sehr gute Sache ist. Aber bei dem Verkünden des Evangeliums, manchmal habe ich den Eindruck, wir setzen Pistole auf die Brust von Menschen, kehr zu Jesus um, sonst stirbst du oder du gehst zur Hölle. Und manche Menschen akzeptieren oder kommen einfach in die Kirche, weil sie der Hölle entkommen wollen. Aber es ist viel mehr als das. Die erste Botschaft, die Jesus selbst gepredigt hat, hat damit zu tun, in Matthäus 4, Vers 17, da schreibt er, von da an begann Jesus zu predigen, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Umkehren bedeutet hier, dass man seine Sicht der Dinge ändern soll. Sich vorstellen, dass etwas anderes in uns hineingeboren ist und wir sind gerade dabei, uns also hineinversetzt zu werden. Das ist die Botschaft, die Jesus gebracht hat. Aber wo genau ist dieses Reich und wie kann ich es erreichen? oder wie kann es mich erreichen? Wir lesen in Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 12. Erstmal, dank dem Vater, der uns befähigt hat, das Erbe der Heiligen im Licht zu teilen. In diesem Vers verstehen wir die Position des Reiches. Es ist im Licht. Und wenn wir die beiden nächsten Verse weiterlesen, verstehen wir, dass was mit uns geschehen soll, bevor wir dieses Erbe in Besitz nehmen können. Denn in Vers 13 und 14 lesen wir, denn er, Gott, der Vater, hat uns aus dem Reich der Finsternis befreit und das Reich seines geliebten Sohnes versetzt. Und indem wir die Erlösung haben und die Vergebung der Sünden. Und hier stellt Paulus zwei Reiche vor, die absolut Gegensatz zueinander stehen. Es gibt keine Verwandtschaft zwischen Finsternis und Licht. Es ist klar, unser Erbe befindet sich im Reich des Lichts, aber wir müssen erst aus dem Reich der Finsternis befreit werden. Und die gute Nachricht ist, es ist uns bereits geschehen. An dem wir Jesus als Herr und Erlöser in unserem Herzen aufgenommen haben. Das heißt, die Finsternis hat keinen Anspruch mehr auf uns. Und der Feind hat keinen Rechtsanspruch mehr. Aber es ist traurig heute zu sehen, dass wir zwar befreit sind, aber tun als ob wir immer noch unter dem Einfluss dieses Reiches stehen. So wie ein Testament dir die Macht verleiht, bestimmte Rechte auszuüben, so hat auch die Erlösung dich und mich in die Lage versetzt, die Vorteile des Himmelsreiches zum Leben und anzuwenden. Diese Wahrheit war die ganze Motivation von Apostel Paulus, als er sich beauftragt fühlte, das Evangelium auch in die nicht-jüdische Welt zu tragen. Er wusste, dass die Erlösung nicht nur für Juden bestimmt war. Apostelgeschichte, das dürfen wir jetzt an die Wand leihen, 26, Vers 18, danke. Und ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satan zu Gott umkehren oder bekehren, damit die Vergebung der Sünden das Erbe unter denen empfangen, die durch den Glauben an mich geheiligt worden sind. Schauen wir uns an. Bevor wir alle Christen geworden sind, waren wir als Sünder eingestuft. Und das ist nicht etwas, was wir gemacht haben, um das zu verdienen. Wir haben diese Natur geerbt. Deshalb ist die Rettung oder die Erlösung auch ein Geschenk. Keiner hier ist mehr gerettet als der andere. Weder der Pastor noch der Kleinste oder die Kleinste unter uns. Die Rettung oder die Erlösung hat einen Wert, den gleichen Wert für uns alle. Und wir haben diese sündige Natur, wir konnten nichts dagegen tun, um sie zu verhindern. Wenn nicht getan gewesen wäre, wären wir alle in unserer sündigen Natur gestorben. Aber Gott hat einen Ausweg vorgesehen. Und er hat diesen Ausweg so gesichert, dass nichts mehr passieren kann, damit du wieder in diese Welt der Natur, der sündigen Natur oder der Finsternis hineinversetzt wird. Diese Befreiung von der Macht Satan ist nur durch die Erlösung möglich geworden, die durch den Tod Jesu für uns erlangt wurde. In den letzten zwei Wochen habe ich mich mit dem Wort Erlösung ein bisschen beschäftigt. Und was ich da für mich selbst entdeckt habe, war mir bisher nicht so klar. Erstmal kommt das Wort von dem Verb erlösen, was auch zurückkaufen oder Lösegeld bedeuten kann. Ich weiß, ihr kennt das vielleicht nicht. Deshalb möchte ich euch bitten, euch das nur vorzustellen. Du befindest dich auf einem Markt, das ist ein Trademark. Im afrikanischen oder Asienraum ist das so möglich, dass wir immer noch auf Tauschmarkt gehen. Ihr geht ja zum Supermarkt und seht den Preis von Sachen, die ihr kauft und ihr geht nach Hause. Aber es gibt eine andere Art von Markt, in dem wertvolle Sachen gegen Geld oder gegen andere Sachen getauscht werden. Und stell dir vor, du bist auf diesem Markt und du hast etwas an jemanden verkauft. Und plötzlich fällt dir auf, das hätte ich nicht verkaufen dürfen. Und du gehst zu dem Mann und du sagst, ich möchte gerne diese Sache zurücknehmen gegen dein Geld oder zurücknehmen. Und in dem Moment, als du bei dem Mann warst, um deine wertvolle Sache zurückzufordern, steht ein anderer Käufer da und sagt, ich habe Interesse an dieser Sache hier. Denkst du, der Mann wird dir die Sache für den gleichen Wert zurückkaufen oder zurückverkaufen? Nee, er wird jetzt mit dir verhandeln. Er sagt, okay, du weißt, der Wert der Sache ist ein bisschen größer geworden. Aber wenn du wirklich Interesse oder den Wert dieser Sache nicht verlieren willst und diese Sache unbedingt zurückhaben wolltest, wirst du dafür einen großen Preis bezahlen. Das sollen wir unter diesem Zurückkaufen verstehen. Aber vielleicht etwas, was euch ein bisschen gewöhnlicher wäre, wir erleben ab und zu, dass Leute in Geisel genommen werden. Und stell dir vor, ein reicher Mann hat seinen Sohn an Entführern verloren. Und diese Entführer fordern eine sehr große Summe Geld. Was tut der reiche Mann? Wenn er bereit wäre, diese Summe von Geld an den Entführer zu zahlen, dann sprechen wir auch davon, er hat seinen Sohn erlöst oder zurückerobert. In den beiden Szenarien können wir einfach schlussfolgern, dass derjenige, der seinen Sohn erlösen oder freikaufen wollte, nach den Regeln der Entführer spielen muss, solange der wertvolle Gegenstand im Besitz des anderen Händlers oder der entführte Sohn in den Händen der Entführer befindet. Wir erleben das auch im Krieg. Wenn ein Krieg ausbricht, versuchen auch Leute nur andere Menschen von der anderen Nationalität in Geisel zu nehmen. Und diese Nation, deren Bürger oder Menschen in Geisel empfangen oder genommen werden, sind manchmal dazu verpflichtet, ihre Geisel zurückzunehmen. Nicht, weil sie so unbedingt und, wertvoll sind, aber manchmal geht es auch nur darum, die Ehre der Nation zu retten oder das Gesicht oder der Nation zu polieren. Nun, wenn wir das alles auf uns Menschen zurückwerfen, hast du schon mal darüber Gedanken gemacht, wie wertvoll du eigentlich für Gott bist? Tatsächlich sind wir die einzigen Geschöpfe, die nach dem Ebenbild Gottes gemacht worden sind. Man könnte sagen, wir sind kleine Götter. Ja, Psalm 82, nachlesen. Das heißt, wir sind die Krönung der ganzen Schöpfung. Eine Krone dient dazu, Schönheit zu verleihen oder ein Königtum zu bestätigen. Eine Krone bedeutet die Vollendung oder die Bestätigung eines Königreiches. Stell dir vor, hier läuft ein König rum und er hat seine Krone nicht auf. Okay, er ist nett, aber er hat keine große Macht. Vielleicht er ist lässig unterwegs. Aber wenn ein König sich König nennen will, dann muss er seine Krone aufsetzen. Wir bauen tolle Häuser, aber das Haus ist nicht vollendet, wenn wir am Ende keine Decke oder kein Dach draufsetzen. Und manchmal sagen wir, dass ein Haus ist so toll, wie der Deckel oder ja, wie das Dach darauf steht. Und auch in der Schöpfungsgeschichte sind wir diese Krönung von der ganzen Schöpfung Gottes. Leider ist es passiert, dass diese Krönung oder der Kron nicht lange auf dem Haupt Gottes geblieben ist. Gott hat schnell diese Krönung verloren an den Satan, an die Macht der Finsternis. Und er hat alles dafür gesetzt, um diese Krönung wieder zu erlangen. Denk mal kurz drüber nach. Und das hat auch Paulus in Römer Kapitel 7, Vers 14 gesagt, ich bin unter der Sünde verkauft worden. Mit diesem Ausdruck wollte er sagen, okay, auf dem Markt von der Sünde war ich als Sklave. Und er wollte hier etwas veranschaulichen, was in der römischen Zeit so üblich war. Man bringt Sklaven auf den Markt und man setzt so einen Speer über ihre Köpfe. Und diejenigen, die diese Sklaven auf diesen Markt gebracht haben, setzen so diesen Speer auf ihre Köpfe und setzen dann ein Datum dafür. Wenn du an diesem Datum nicht verkauft wurde, dann lassen wir den Speer runter und dieser Speer wird dich dann töten. Und genau so ein Bild hat der Teufel von uns gemacht an Gott. Ich habe gerne Kinder, seine Krone in meinem Sklavenmarkt und ich setze eine Zeit dafür. Wenn du sie nicht zurückkaufst, dann werde ich meinen Speer auf sie fallen lassen, sie töten. Und er hat nochmal weitere Bedingungen gestellt. Er hat gesagt, wie Gott sie am besten erlösen sollte, weil er nicht dachte, dass Gott das tun würde. Und tatsächlich war er überrascht, dass Jesus bereit war, diesen Preis für uns zu zahlen. Nachdem Gott im Himmel die Frage gestellt hat, wer würde für uns gehen, wer kann das für uns machen, herrschte so eine Stille im Himmel. Himmel ist immer so laut. Nur bei dieser einer Stille hat das Himmel so beeinflusst oder hat für den Himmel so etwas bedeutet, dass man da sogar niedergeschrieben hat. Himmel ist immer so, also in Bewegung. Aber jeder hatte Angst. Wer würde das so machen? Wer könnte uns zurückkaufen? Wer könnte die Krone für uns zurückerobern? Und Jesus, der genauso gleich wertvoll für Himmel wie Gott war, war bereit, diesen Preis zu bezahlen. Und er hat das mit seinem unschätzbaren Blut besiegelt. Indem er den Preis bezahlt hat, hat Jesus alle Macht im Himmel und auf Erde bekommen und er hat uns dann diese Macht weitergeleitet, delegiert. Das lesen wir in Matthäus 28, 18 bis 20. Und wir sind dann mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Orten in Christus gesegnet worden. Steht es in Epheser Kapitel 1, Vers 3. Und das ist das Reich des Lichtes. Das Problem ist, wir haben so eine Vorstellung von dem Reich Gottes, dass wir es so ganz weit, uns ganz weit vorstellen. Manchmal ist es für uns so, okay, wie komme ich dahin? Nee, es geht nicht um dahin zu kommen. Du lebst bereits da. Und das lesen wir auch im nächsten Kapitel, in Epheser Kapitel 2, Vers 6. Und er hat uns mit ihm auferweckt, als wir glaubten, und hat uns mit ihm in die himmlischen Örter gesetzt, in Christus Jesus, weil wir in Christus Jesus sind. Und von da herrschen wir Von da leben wir. Und alles, was der Himmel oder das himmlische Reich hat, steht uns zur Verfügung. Aber wie ich gesagt habe zu Beginn, wir wissen nicht alle diese reichlichen Segnungen zu unserem Vorteil zu nutzen. Und obwohl wir in dieser Welt leben, erlauben wir, dass diese Welt immer wieder auf uns diesen Einfluss hat, was uns für uns nicht mehr bestimmt ist. Wir sind erlöst worden und wir dürfen, wie im Fall des Eintretens der Erbe, genauso alle Vorteile dieser Erbe zu nutzen oder darin zu leben. Stell dir vor, du hast ein Erbe bekommen und vielleicht ist das ein Haus, vielleicht ist das ein, keine Ahnung, ein Ackerböden und du befindest dich in diesem Haus und da kommt jemand anderer und sagt, du darfst hier nicht leben. Das gehört mir. Was machen wir? Du nimmst deinen Erbschein raus und sagst, das steht mir zu. Ohne viel Kraft. Und wenn der Mann oder diese Person immer noch darauf besteht, dich aus diesem Haus rauszuwerfen, dann machst du was? Du holst dir dann einen rechtlichen Beistand. Das tun wir im Natürlichen, weil wir davon überzeugt sind, dass die Person kein Recht oder Vorrecht hat. Aber warum tun wir das nicht in Jesus? Und wir leben, als ob wären wir immer noch in diesem Reich vom Finsternis. Der Teufel, oder ich darf ihn hier Teufel oder Satan nennen, er ist gegen alles, was Gott schön findet. Und er attackiert alles, nicht nur Menschen. Er attackiert die Natur, er macht Sachen. Aber nur Menschen sind ausgestattet, ihm zu sagen, stopp. Und jeder, der ihm Stopp sagt, in Jesu Namen, dem ist er verpflichtet, zuzuhören. Er ist nicht so stark, wie wir ihn uns vorstellen. Wir waren längst gelöst oder erlöst von diesem Einfluss des Feindes. Und Gott möchte, dass wir nochmal in unserem Herzen als Offenbarung nehmen und danach leben. Manchmal ist es nur das Kopfwissen zu haben, nicht nur das Kopfwissen zu haben, sondern auch handeln, als tatsächlich wissen wir, worum es geht. Ich bin öfter unterwegs, reise viel. Und jedes Mal, wenn ich reisen muss, dann muss ich mich irgendwo eintragen auf eine Seite für Deutschland, damit, wenn etwas mir unterwegs passieren würde, dann steht die deutsche Botschaft oder Sicherheit, alle diese Leute zur Verfügung, um mich zu retten. Es ist mir letztes Mal wieder in Goma in Kongo passiert, dass am Tag meiner Rückreise nach Deutschland Insecurity in der Stadt aufgebrochen war. Da hat mein Handy ständig geklingelt. Wo bist du? Was? Da steht Leute, die mich nicht kannten, aber weil sie wissen, da ist einer von uns unterwegs. Wir müssen für seine Sicherheit sorgen. Und denkst du, Himmel wäre nicht bereit, alles für dich in Bewegung zu setzen, damit du auch in Security leben kannst? Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für den heutigen Sonntag. Danke, dass wir zu dir kommen dürfen. Danke, dass du zu uns gesprochen hast. Du bist das Wort, du bist lebendig und du offenbarst dein Wort. Ich bitte dich in diesem Moment, dass das Wort, das wir gehört haben, uns offenbart, wer wirklich wir sind in dir. Lass uns endlich verstehen, warum du uns erlöst hast, damit alle die Vorteile deines Himmels, deines himmlischen Reiches anwenden, um dein Reiches hier auf Erde aufzubreiten. In Jesu Namen. Amen.